Deutschlandfunk.
Es ist noch ziemlich früh im Jahr, aber viele machen schon Pläne für den Sommer. Und ich mache euch mal einen Vorschlag für den Fall, dass ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt. Wie wäre es denn in diesem Jahr mal mit Italien? Ihr müsst auch gar nicht weit runter, der Norden reicht schon. Mailand, Venedig, Lucca, Florenz, wunderschöne, prunkvolle Städte, bei denen man direkt sieht, da steckt ordentlich Geld drin. Und der Reichtum dieser norditalienischen Städte, der kam nicht von irgendwoher.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Im Mittelalter, da wurde in diesen Städten jede Menge Handel betrieben von außerordentlich reichen Familien. Die Städte wurden mit dicken Mauern gesichert, die Bürger wurden bewaffnet, um sich zu schützen, nicht nur vor feindlichen Mächten, sondern auch vor dem Kaiser. Aber untereinander, da schlossen die reichen Städte ein Bündnis, den sogenannten Lombardenbund, gegründet 1167 gegen Friedrich I. und 1226, also vor genau 800 Jahren, nochmal erneuert gegen seinen Enkel. Friedrich II. Und auch wenn es dieses Bündnis schon längst nicht mehr gibt, ist das heute noch zu spüren. Und eine Partei hat sogar versucht, den Lombardenbund, man kann fast sagen, wiederzubeleben. Unser Thema heute in eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
Wir haben erst eine Ankündigung zu machen, eine sehr schöne. Wir kommen nämlich am 7. Mai nach Nürnberg. Um 21 Uhr treten wir auf in der Meistersingerhalle.
Und das Ganze machen wir im Rahmen des ARD Sounds Festival. Und wir reden über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776. Tickets könnt ihr euch besorgen unter www.ardsoundsfestival.de. Wir freuen uns auf euch.
Das tun wir. So, 1167 zum ersten Mal gegründet und dann im März 1226, genau am 6. März vor 800 Jahren, da wird der Bund der Lombarden erneuert. Matthias, warum?
Naja, der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. Hatte für Ostern 1226 einen Hoftag nach Cremona einberufen. Und die Wahl dieses Ortes, die war ein Zeichen für seinen Machtanspruch in ganz Oberitalien. Den aber wollten die Städte in der Lombardei nicht akzeptieren. Und Cremona liegt eben in der Lombardei. Vielleicht hatte Friedrich II. Eben genau deshalb diesen Ort gewählt, weil er zeigen wollte, dass er seinen Anspruch auch gegen die Städte durchsetzen wollte. Jedenfalls erneuern Mailand, Bologna, Brescia, Mantua, Padua, Vicenza und Treviso diesen Lombardenbund, den es schon gegen seinen Großvater Friedrich I. Barbarossa im Jahr 1167 gegeben hatte. Und in beiden Fällen standen sich die Durchsetzung der Honor Imperii, also der Ehre oder der Rechte des Reiches und das Autonomiebestreben der oberitalienischen Städte gegenüber.
Vielleicht müssen wir hier an der Stelle doch noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Warum hatte denn überhaupt der deutsch-römische Kaiser Rechte in Oberitalien?
In der Tat eine etwas längere Geschichte. Sie beginnt bei Otto I., der 962 zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt worden ist. Vorher hatte er 951 die Witwe des gerade verstorbenen Königs von Italien geheiratet und einen erfolgreichen Italienfeldzug durchgeführt. Von Adelheid, seiner neuen Frau, die den Titel ihres verstorbenen Mannes bei einer neuen Ehe weitergeben durfte, bekam er eben den Titel des Königs von Italien. Als er ein Jahr später zum Kaiser gekrönt wurde, reichte sein Herrschaftsgebiet von der Nord- und Ostsee ganz oben bis in die Mitte Italiens. Mhm. Und dieses riesige Herrschaftsgebiet galt es nicht nur zu regieren, sondern auch zu verteidigen. Und im Falle der oberitalienischen Städte stieß das eben auf erbitterte Ablehnung.
Warum denn eigentlich? Warum haben denn die oberitalienischen Städte versucht, sich da rauszuziehen?
Also es hat einige der sogenannten Stadtstaaten gegeben. Genua, Lucca, Pisa, Mailand, Pavia, Cremona, Lodi, Venedig, Florenz und so weiter. Die kümmerten sich um ihre eigenen Geschäfte. Teilweise waren die sogar weltweit mit China zum Beispiel. Und der Kaiser und die Reichspolitik, die waren ihnen dabei völlig egal. Sie wählten eigene Stadtoberhäupter aus den reichsten Familien. In Venedig etwa waren das die Dogen seit dem 8. und 9. Jahrhundert und später in Florenz waren es die Medici. Und die oberitalienischen Städte fuhren gut damit, sie blühten auf. Und gleichzeitig bauten sie starke Befestigungen um ihre Städte herum, sodass sie sich auch gegen kaiserliche Heere verteidigen konnten.
Gegen Barbarossa, also Friedrich I., da konnte sich der Lombardenbund ja behaupten oder zumindest nicht verlieren. Wie war das denn dann bei Friedrich II. 60 Jahre später in etwa?
Naja, die Städte, die sperrten erstmal die Straßen und Pässe über die Alpen, sodass 1226 und 1231 Hoftage des Kaisers mit den Reichsfürsten dort jedenfalls nicht stattfinden konnten. Und der Lombardenbund behinderte auch die Vorbereitungen für einen Kreuzzug 1226, woraufhin der Papst einen Bann aussprach. Ab 1236 kam es zu Reichskriegen gegen die Städte mit wechselnden Erfolgen auf beiden Seiten. Aber Mailand und die anderen Städte, die verweigerten eben die bedingungslose Unterwerfung unter den Kaiser und seine Herrschaftsgewalt. Letztendlich waren die Belagerungen nicht erfolgreich, also war der Kampf des Reiches gegen den Lombardenbund im Prinzip, sagen wir mal, unentschieden ausgegangen. Und er endete mit dem Tod Friedrichs II. 1250. Daraufhin brach die staufische Herrschaft über Oberitalien zusammen und der Bund, der Lombardenbund, war obsolet geworden. Also löste er sich auf.
Die Staufer und ihre Reichspolitik, die wollen wir uns jetzt genauer ansehen mit Professor Hubert Huben. Er hat gelehrt an der Universität Lecce und er hat über die Staufer und Friedrich II. Publiziert. Hallo, Herr Huben.
Ja, hallo.
Herr Huben, erstmal grundsätzlich, was ist denn unter der staufischen Reichspolitik zu verstehen?
Als staufische Reichspolitik bezeichnet man die Herrschaftspraxis und politischen Ziele der Kaiser und Könige aus dem Geschlecht der Staufer im römisch-deutschen Reich zwischen 1138 und 1254. Diese Epoche war geprägt vom Versuch, die kaiserliche Macht gegenüber den Päpsten und den mächtigen deutschen Fürsten zu stärken. Daher wollten die staufischen Herrscher Italien enger an das Reich binden, um das Kaisertum als Schutzherrn der Christenheit zu festigen. Mhm. Ein zentraler Pfeiler war die Sicherung der Herrschaft in Oberitalien und die Erweiterung auf Süditalien, das heißt das Königreich Sizilien. Friedrich Barbarossa und sein Enkel Friedrich II. Führten Kriege gegen die lombardischen Städte und die mit ihnen verbundenen Päpste. Dabei ging es vor allem um die sogenannten Regalien, königliche Rechte, um die sich die Staufer und lombardischen Städte stritten. Besonders umstritten war das Münzregal, aus dem die wirtschaftlich florierenden Kommunen erhebliche Geldeinnahmen erzielten, auf die Barbarossa es abgesehen hatte.
Herr Huben, welche Folgen hatte die Reichspolitik etwa von Friedrich II. Für den Rest des Heiligen Römischen Reiches?
Für Friedrich II. Hatte diese Reichspolitik die Folge der Vernachlässigung Deutschlands. Und das ist ja nun bekanntlich ihm dann später von Historikern des 19. Jahrhunderts und auch heute noch vorgeworfen wurde. Friedrich ist nämlich in Italien geboren und verbrachte hier seine Kindheit und Jugend. Und daher verwundert es nicht, dass er als der erste Ausländer auf dem deutschen Thron bezeichnet wurde, sowohl also in älteren Publikationen als auch in einem neueren Buch. Von seinen Eltern erbte er zwei Königreiche, das römisch-deutsche Reich, das sich von der Nordsee bis nach Mittelitalien erstreckte, und auch Burgund mit einem Schloss und zweitens das von seinem Großvater Roger gegründete Königreich Sizilien, dessen nördliche Grenze bis nach Mittelitalien reichte und an einigen Stellen nicht mehr als 50 Kilometer von Rom entfernt war. Diese beiden Reiche gemeinsam zu regieren, stellte Friedrich vor eine äußerst schwierige Aufgabe. Denn im römisch-deutschen Reich schränkten im Innern die starke Haltung der deutschen Fürsten und der oberitalienischen Städte den Handlungsspielraum des Herrschers ein, während nach außen der Kaiser mit dem Papst konkurrierte, der Papst, der aufgrund seiner Rolle bei der Kaiserkrönung und seines universalen Richteramts ein Aufsichtsrecht über den römisch-deutschen König einforderte. Besser sah es im Königreich Sizilien aus. Hier hatten die normannischen Herrscher dank einer gut funktionierenden Verwaltung und eines effizienten Steuersystems, das ihnen auch die Haltung eines stehenden Heers gestattete, die Selbstständigkeit des Adels und der Städte erheblich eingeschränkt. Die Könige von Sizilien waren Vasallen des Papstes, dem sie den Lehnseid leisten mussten. Und das hatte dann später auch für Friedrich besonders große Folgen. Denn die Beziehungen zwischen Friedrich und den Päpsten waren von Anfang an durch ein grundsätzliches Problem belastet, nämlich während die römisch-deutschen Kaiser ihr Gottesgnadentum und ihre Sakralität betonten und sich damit den Nachfolgern Petri gleichrangig fühlten, bestanden die Päpste auf ihrer universalen, über den Kaiser hinausgehenden Anspruch, der sie allen Herrschern überordnete. Außerdem widersetzte Friedrich sich der Ausdehnung des Kirchenstaats auf Kosten mittelitalienischer Gebiete, die zum römisch-deutschen Reich gehörten. Und der Papst sah hingegen durch die staufische Umklammerung von Norden und Süden die Freiheit der Kirche bedroht.
Sie hatten eben schon mal die Päpste angesprochen, Herr Huben. Welche Rolle spielten denn die jeweiligen Päpste in dieser Auseinandersetzung der lombardischen Städte mit dem Reich? Wie haben die sich verhalten?
Ja, die Päpste spielten verschiedene Rollen. Friedrich hatte es insgesamt mit 4 Päpsten zu tun. Und der erste war Honorius III. Der war also ein hochbetagter, also älterer Papst. Der duldete es, dass Friedrich seit 1215 das Kreuzzugsversprechen, das er 1215 bei seiner Krönung in Aachen abgelegt hatte, dass er das mehrfach verschob. Und Honorius vermied es auch, mit dem Kaiser auf Konfrontationskurs zu gehen. Und ganz anders war hingegen sein Nachfolger Gregor IX., mit dem Friedrich es lange zu tun hatte, der unerbittlich auf seine radikalen Positionen insistierte und der die Macht Friedrichs einschränken wollte. Und das zeigte sich besonders, als Friedrich 1227 vom Papst exkommuniziert wurde, weil er wegen einer schweren Erkrankung den Kreuzzug abbrechen musste.
Herr Huben, ich habe noch eine abschließende Frage zu Friedrich II. Der hat ja einen berühmten Beinamen gehabt. Man sprach von ihm als Stupor Mundi. Lateinisch ist das für das Staunen der Welt. Was muss man machen, um so einen Beinamen zu bekommen? Was hat ihn ausgezeichnet?
Friedrich wurde als Stupor Mundi bezeichnet, also das Staunen der Welt. Aber die Zuschreibung Stupor Mundi, das Staunen der Welt, war für einen mittelalterlichen Christen negativ gemeint, denn das Staunen der Welt bedeutete kein Kompliment, sondern war negativ gemeint. Aha. Denn jemand, der die von Gott geschaffene und somit grundsätzlich unveränderliche Welt verändern wollte, der war für einen mittelalterlichen Mönch kein guter Mensch, während in der Moderne eben das nun positiv also aufgefasst ist. Und bis heute sind eben auch nur wenige mittelalterliche Herrscher so berühmt und umstritten wie Friedrich II. Und die von ihm in Süditalien erbauten Kastelle, allen voran das apulische Castel del Monte, beeindrucken immer noch die Italien-Touristen. Also dieses Stupor Mundi, das Wunder der Welt, wird also positiv gewertet.
Ja.
Und an seinem Grab, da sieht man auch, Palermo blieb immer die Hauptstadt. Und dort werden heute immer wieder noch Blumen niedergelegt, sowohl von Deutschen, für die Friedrich einer der letzten Vertreter der mittelalterlichen Kaiserherrlichkeit ist, als auch von Italienern, die den in ihrem Land geborenen und aufgewachsenen Sohn der Konstanze von Sizilien als einen der ihren betrachten.
Professor Hubert Huben war das. Er war Professor an der Universität von Lecce und hat über die Staufer und über Friedrich II. Publiziert. Vielen Dank, Herr Huben.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wir kommen zurück ins Jahr 1226, das Jahr, in dem der Lombardische Städtebund erneuert wurde, um zu verhindern, dass der Kaiser, jetzt Friedrich II., zu mächtig wird. Wie sich das möglicherweise abgespielt haben könnte, darüber hat sich Chrissy Mockenhaupt Gedanken gemacht.
Meine Herren, dürfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Besten Dank. Wie Sie alle wissen, will der Kaiser in gut 2 Wochen einen Hoftag in Cremona veranstalten. Der soll dazu dienen, seine Macht bei uns in Oberitalien auszubauen. Das können wir getrost als einen Angriff auf unsere Eigenständigkeit auffassen. Ich freue mich also, dass heute neben mir als Vertreter von Mailand auch Vertreter von Bologna, Brescia, Mantua, Padua, Vicenza und Treviso anwesend sind, um die Lega Lombarda wieder aufleben zu lassen. Das Bündnis ist ja in den letzten Jahren etwas eingeschlafen.
Geht es euch denn wirklich um die Stärkung der Lega? Manch einer würde behaupten, dass ihr einfach Cremona eins auswischen wollt. Die Stimmung zwischen Mailand und Cremona ist ja nicht besonders gut, wie jeder weiß.
Nun, die paar Streitereien über Zölle und Handelswege sind unbedeutend für uns im Vergleich dazu, was wir von Kaiser Friedrich II. Erwarten und den kaisertreuen Stiefelleckern in Cremona, wenn Friedrich seine Macht ausbaut. Außerdem erinnert sich so mancher Mailänder noch allzu gut an das Jahr 1162.
1162 war ein düsteres Jahr für die Stadt Mailand im Konflikt mit dem Kaiser. Damals aber noch Friedrichs Großvater Friedrich I., a.k.a. Barbarossa. Dem hat das überhaupt nicht in den Kram gepasst, wie viel Autonomie die Städte Oberitaliens hatten. Sie waren reich und hielten sich nicht mehr an kaiserliches Recht, sprich, sie waren wirtschaftlich und politisch unabhängig. Das wollte Barbarossa wieder ändern. Er wollte seine Macht ausbauen und auch über Steuern von der Finanzstärke der Lombardei profitieren. Er zog deshalb mehrfach nach Italien, um die Städte wieder kaisertreu zu machen. Mailand wurde dabei belagert und von Handelspartnern abgeschnitten. Unter anderem wegen einer Hungersnot kapitulierten die Mailänder. Sie mussten mit Kreuzen und Fahnen, barfuß und in Bußhaltung vorm Kaiser erscheinen. Zur Strafe mussten sie außerdem für 5 Jahre die Stadt verlassen und wurden in umliegende Dörfer umgesiedelt. Ein Großteil der Stadt, mit Ausnahme der Kirchen, wurde zerstört. Die Stadt verlor ihre Rechte, das Gebiet wurde dem Kaiser unterstellt.
Und die Gründung der Lega Lombarda 1167 hat sich ja schließlich gelohnt.
Bleibt zu hoffen, dass es diesmal schneller Wirkung zeigt und wir uns nicht erst wieder eine ganze Dekade mit dem Kaiser bekriegen müssen.
1176 siegten die Städte des Lombardenbundes gegen Barbarossa in der Schlacht von Legnano. Danach gab es zunächst einen Waffenstillstand. Der Konflikt wurde von einem militärischen zu einem diplomatischen, an dessen Ende 1183 der Friede von Konstanz stand. Der sicherte den Städten ihre Eigenständigkeit zu und dem Kaiser seine Hoheit über Oberitalien.
Nun, Kaiser Friedrich II. Gilt ja als sehr gebildeter Mann. Er wird hoffentlich über die Vergangenheit bestens im Bilde sein. Und darüber, welchen Kampfgeist wir Lombarden haben.
Hört, hört!
Vergessen wir unsere Konflikte, Fehden und Konkurrenz. Wir ziehen wieder gemeinsam an einem Strang. Wenn wir zusammenhalten, hat der Kaiser keine Chance.
Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass sogar Verona Interesse daran hätte, das Bündnis mit neuem Leben zu füllen. Die Veroneser wären bereit, ihre Klause zu schließen.
Das würde bedeuten, dass die deutschen Fürsten nicht mehr über die Alpen nach Cremona kommen können. Ha! Das wird dem Kaiser gar nicht schmecken.
Damit sollten sie natürlich recht behalten. Allerdings konnte der Konflikt zwischen den italienischen Städten und dem Kaiser fürs Erste beigelegt werden, durch einen Schiedsspruch des Papstes und weil Friedrich II. Erstmal mit seinem Kreuzzug ins Heilige Land beschäftigt war. Aber der Konflikt mit den lombardischen Städten schwelte in der Zeit weiter. 1231 hielt Friedrich wieder einen Hoftag ab, diesmal in Ravenna. Friedrichs Ziel war auch diesmal, seine Macht in Oberitalien auszubauen und die Eigenständigkeit der Städte zu schmälern, aber...
Eure Hoheit, ich bedauere es, Ihnen mitteilen zu müssen, aber...
Ja, was denn?
Die Städte der Lega Lombarda werden nicht hier in Ravenna erscheinen. Sie haben verkünden lassen, dass sie gemeinschaftlich fernbleiben werden.
Was? Was glauben die denn eigentlich, mit wem sie es zu tun haben? Hä? Das werden die noch bitter bereuen.
Der Hoftag von Ravenna und der gemeinsame Boykott der Städte des Lombardenbundes gilt als Auftakt einer Reihe kriegerischer Konflikte zwischen Friedrich II. Und dem Lombardenbund, die erst mit dem Tod des Kaisers 1250 enden.
Chrissy Mockenhaupt war das über die Erneuerung und auch über das Ende des Lombardenbundes. Matthias, Friedrich II. Hat sich ja viel mit Italien beschäftigt. Wie hat er denn den Rest des Reichs regiert?
Bevor er selbst gekrönt wurde, herrschte im Reich ein ziemliches Durcheinander. Es fehlte zum Beispiel eine Vorschrift über den Ablauf einer Königswahl. Und so wählten sich mächtige Fürstengruppen den König, der ihnen am besten in den Kram passte, selbst. Zeitweilig gab es auch zwei Könige, einer aus dem Haus der Welf, nämlich Otto der Vierte, und einer aus dem Haus der Staufer, nämlich Philipp von Schwaben. Otto der Vierte wollte das italienische Reich Friedrichs des Zweiten, der als Sohn von Kaiser Heinrich dem Vierten bei Ancona in Italien 1194 geboren wurde. Friedrich aber entschied den Kampf gegen den Rivalen für sich und wurde 1212 zum König gekrönt und 1220 zum römisch-deutschen Kaiser. Sein politischer Schwerpunkt lag im Süden, also Italien. Und in dem, was später unter anderem Deutschland heißen wird, ließ er seinen Sohn Heinrich 1220 zum König wählen. Daraus wurde, aber nur nebenbei bemerkt, eine nicht ganz stressfreie Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn.
Was hat denn Friedrich II. In Italien gemacht oder bewirkt?
Naja, er hat Sizilien zum Beispiel völlig neu organisiert. Er hat alte Streitigkeiten beendet. Er hat eine Verwaltung aufgebaut, die auch ihren Namen verdiente. Er teilte das Land in klar umrissene Provinzen auf, was neben einer einheitlichen Währung zu den bedeutendsten und langfristigsten Neuerungen zählt. Er arrangierte sich mit den Muslimen, die seit etwa dem 9. Jahrhundert auf Sizilien lebten. Er garantierte freie Religionsausübung und seine Herrschaft dokumentierte er wirklich in zahlreichen Bauten, von denen einige heute noch zu bewundern sind.
Friedrich II. Und seine Italienpolitik, darüber will ich jetzt reden mit Professor Olaf Rader. Er ist Experte für das Thema und er hat über Friedrich II. Publiziert. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Friedrich II., der Sizilianer auf dem Kaiserthron. Hallo Herr Rader.
Ja, guten Tag, Frau Obach.
Herr Rader, warum war denn Italien für Friedrich II. So wichtig?
Ja, zunächst muss man mal allgemein sagen, dass Friedrich ja als Kaiser über das mittelalterliche Römische Reich herrschte. Und das bestand nördlich der Alpen aus Gebieten, aus denen dann später Deutschland, Österreich, die Schweiz, Benelux, Tschechien werden sollten und Italien. Mhm. Und Italien selbst gab es aber im Mittelalter nicht als Einheitsgemeinschaft, sondern bestand eben aus dem Königreich Sizilien, von dem Friedrich ja auch der König war. Und dieses Königreich Sizilien, das reicht in Unteritalien bis weit über Neapel hinaus, bis nach Mittelitalien, wenn man so will. Mhm. Dann mittelitalienische Papstgebiete, ja, also nicht nur Rom, sondern eben von Adria bis auf die andere Seite reichend. Und dann eben die vielen mächtigen Städte der Toskana und der Lombardei.
Die norditalienischen.
Mhm. Genau, Mailand, Genua, Venedig. Dazu muss man im Blick haben, dass die ökonomische Kraft dieser Städte unglaublich gewaltig war. Das hatte also schon Friedrichs Großvater zu spüren bekommen, dass die über so unglaubliche Geldmittel verfügten, dass sie Truppen anheuern konnten, die man eigentlich militärisch kaum noch beikommen konnte. Und Friedrich wirkt aber eben aus seinem Amtsverständnis als Kaiser heraus, als Gesetzgeber und Friedensgarant. Und aus diesem Grund ist er gegen jegliche Aufruhr, als welchen er eben diesen Lombardenbund ansah. Deshalb will er gegen diesen vorgehen. Das ist für ihn sozusagen Verrat und Friedensbruch.
Also er wollte Frieden stiften. War das sein Hintergrund?
Also das ist sozusagen an das Amt des Kaisertums gebunden. Und dieser Lombardenbund sorgt ja für allerlei Unruhe, sperrt Pässe, lässt also Kommunikationsstränge abreißen nach Norden und dergleichen mehr. Das ist für ihn eine Art Aufruhr und die gilt es zu unterbinden. Das ist sozusagen das, was dahinter steckt. Und dann muss man natürlich noch beachten, dass er eben als Sizilianer handelt. Also es ist ja sozusagen meine These, dass man das, die Politik viel besser versteht, die er über Jahrzehnte betreibt, wenn man ihn eben als Sizilianer ansieht, dass er eben einen südlichen Blick auf diese Dinge hat und eben italienische Politik als König von Sizilien betreibt.
Sie hatten eben schon ganz kurz die Papstgebiete angesprochen. Wie war denn eigentlich das Verhältnis von Friedrich II. Zum Vatikan bzw. zu den jeweiligen Päpsten?
Ja, da macht sich sozusagen ein großer Spalt an Widersprüchlichkeiten auf. Friedrich ist ja relativ früh als Kind vollweise geworden. Und Papst Innozenz III. War zu dessen Kinderzeit sogar als Vormund bestellt. Also da geht man ja sozusagen mal von einem guten Verhältnis aus. Das wandelt sich dann aber in einem wachsenden Gegensatz unter dessen Nachfolgern und nimmt dann also dramatische Formen an. Der eigentliche Grund liegt, sagen wir mal, in den konkurrierenden Vorstellungen des Kaisers und der jeweiligen Päpste. Und den Versuchen zur Ausgestaltung von imperialer Herrschaft, ja, das machen die sozusagen beide im Konkurrenzverhältnis. Und dazu kam die Angst der Päpste vor einer staufischen Nord-Süd-Umklammerung.
Mhm.
Und so entwickelt sich dann zunächst erstmal ein Propagandakampf, der viele Gebiete betrifft und der dann in der Bezeichnung Friedrichs als Praenuntius Antichristi, also als Vorläufer des Antichrist und dann später auch noch als tatsächlicher Antichrist gipfelt, gegen den man dann das Kreuz predigt, also einen Kreuzzug führt, ja, sozusagen, der war sozusagen als Oberketzer an der Kurie verschrien. Und der Höhepunkt wird dann 1245 erreicht, als schließlich Innozenz IV. Auf dem Konzil von Lyon, da ruft er dann sozusagen Kirchenfürsten zusammen, das Ergebnis steht aber schon im Vorfeld fest, wird Friedrich abgesetzt und als Ketzer noch einmal gebrandmarkt. Das hat also ganz konkrete Auswirkungen insofern, dass also alle Untertanen aufgefordert werden, den Treueeid als aufgehoben zu empfinden, ihm also nicht mehr zu dienen. Und in Deutschland werden als Gegenkönige Heinrich Raspe, das ist ein thüringischer Landgraf, und Wilhelm von Holland als Gegenkönige erhoben. Also Sie sehen, das hat sozusagen ganz konkrete Auswirkungen, ja, diese päpstliche Absetzung.
Ja.
Also sehr, sehr schwierig und sehr vernichtendem Hass durchdrungen dann, und das zieht sich ja dann bis zu dessen Nachfolgern, seinen Söhnen und bis zu Konradin, wenn man so will.
Ja, wenn wir über seine Söhne sprechen, würde ich gerne über einen besonders sprechen, nämlich Heinrich den Siebten. Hat der denn die Amtsgeschäfte im Sinne seines Vaters sozusagen weitergeführt?
Na, das hat er nun aus Friedrichs Sicht gerade nicht. Also der Friedrich hielt sich ja die meiste Zeit seiner Regierung, also von den ein Jahrzehnt war er so in Deutschland, die Reste war er nur in Italien, hält sich also im Süden auf, und sein politisches Credo könnte man vielleicht so zusammenfassen, dass er das Königreich Sizilien unter allen Umständen fördern und stärken will und dafür aber die nordalpinen Machtpositionen eben so gut wie möglich ausnutzen will. Ja, sozusagen so eine Art Ressourcenlieferant könnte man das eigentlich nennen, der Norden.
Mhm.
Und der Erstgeborene, der Heinrich, der ist also am Anfang noch zu jung, deshalb gibt es eine Reichsverweserschaft, die vom Erzbischof von Köln ausgeübt wird. Aber nachdem er 1220 zum römisch-deutschen König gewählt und dann 1228 selbst Politik betreibt, wird der Sachwalter eigentlich der nördlichen Interessen des Königtums, wenn man so will. Ja. Und das führt zu einem Gegensatz zur Politik seines Vaters, weil der Heinrich dann oft auf Entscheidungen gegen Fürsten trifft, und Friedrich die aber für seine politischen Ziele im Süden braucht und eine Eintracht mit den Fürsten im Norden erhalten will. Und da kommt es zu so grotesken Sachen, dass der dann nach Beschwerden der Fürsten mehrfach auch Entscheidungen seines Sohnes, der ja ein gewählter römisch-deutscher König ist, eingreift und die zurücknimmt. Und das schaukelt sich dann so weit hoch, dass 1235 es zu einer demütigen Zeremonie, wenn man so will, zur Absetzung Heinrichs durch den Vater kommt. Ja, der zieht dann nach Norden und lässt den da vor sich liegen. Also wirklich dramatisch, wenn man sich das mal sozusagen unter der Vater-Sohn-Perspektive so vorstellt. Und das führt auch dann nach der Unterwerfung des Sohnes gar nicht zu einer Entspannung, sondern der wird dann bis zu seinem Tod 7 Jahre in Haft gehalten. Ja, Erstgeborene im Gefängnis, wird dann in verschiedenen Kastellen im Kerker verwahrt, und man nimmt an, dass der bei einer Verlegung von einer Burg zur anderen durch einen Sturz vom Pferd durch Selbstmord stirbt. Ja, also dass der sich hat sagen lassen, auf verbundenen Augen wahrscheinlich, dass der sich dann in einen Abgrund stürzt, um seinem Leben am Ende zu retten. Also eine hochdramatische Geschichte, die eben aus dem Konflikt resultiert, welche Politik sollte man im Norden treiben? Ja, imperiale Politik aus Südperspektive oder eben im Sinne eines römisch-deutschen Königtums. Und wenn man das mal sozusagen zurückgetreten, einfach als Phänomen betrachtet, kann man sagen, da hat der Friedrich aus Staatsräson gegen seinen Sohn gehandelt. Ja, also Blutsbande unter die Staatsräson gestellt und auf lange Sicht gesehen dem Königtum als Institution einen äußerst schlechten Dienst erwiesen.
Also ich fasse auch nochmal zusammen, wie ich es jetzt verstanden habe. Also der Friedrich II. Hatte ein problematisches Verhältnis zum Vatikan bzw. zu den Päpsten. Er hatte außerdem ein problematisches Verhältnis zu seinem Sohn Heinrich.
Ja.
War denn eigentlich Friedrich II. Diesen lombardischen Städten, diesem Bund gewachsen, oder waren die zu stark für ihn? Wie ist das denn dann ausgegangen?
Die sind also ökonomisch so stark, dass die ständig Truppen anwerben können. Und diese norditalienischen Städte haben ja durch Handelskapital, was da akkumuliert wird hauptsächlich, haben die also ungeheure Potenzen. Und es gibt mehrere Schlachten auch zwischen Friedrichs Heer und auch dem Heer seiner Söhne und diesen Städten. Und bis auf eine Ausnahme gehen die immer schief, diese Aktion. Ja, in Cortonova gewinnt Friedrich, 1237, da besiegt er Truppen aus Mailand. Aber da kann man schon sehen, der kann die Stadt nicht mal belagern, geschweige denn einnehmen, Mailand. Mhm. Ja, also so ist das Kräfteverhältnis. Und 11 Jahre später zeigt die Niederlage gegen Parma Friedrich nochmal die Kraft der Städte, dass die durch diese ökonomische Stärke, die einzigartig in Europa ist bis zu diesem Zeitpunkt, eigentlich diese Vorstellung, dass man also mit einem eleganten Heer die politisch zur Raison bringen kann, dass dieses Modell nicht mehr funktioniert. Im Übrigen ist es interessant, dass dieses ökonomische Wachstum, das setzt ja der nördlich der Alpen so zeitversetzt 150 Jahre später ein, dass dann ein anderer Kaiser, nämlich Karl IV. Im 14. Jahrhundert, dann selber zu spüren bekommt, der auch süddeutsche Städtebünde militärisch nicht mehr besiegen kann. Ja, ist sozusagen eine ähnliche Konstellation,
ja.
Die sich dann, obwohl man ja sagt, die Geschichte wiederholt sich nicht, da aber eben nochmal zu beobachten ist.
Herr Rader, ich würde gerne nochmal auf Friedrich zurückkommen, auf die Frage, was denn davon heute noch geblieben ist? Also welche Spuren hat Friedrich II. Auf Sizilien oder auch komplett in Italien hinterlassen? Kann man da heute noch was von sehen?
Ja, man kann was sehen und man kann sozusagen bestimmte Dinge, kann man auf Friedrich zurückführen. Das sind so verschiedene Bereiche, nehmen wir mal Bauten, weil die sagen sichtbar. Er hat da an fast 300 Burgen herumbauen lassen. Manche sind neu gegründet worden, viele ausgebaut worden und die berühmteste Burg, die sogar die 1-Cent-Münze Italiens auf der Rückseite ziert, ist ja das Castel del Monte. Das kennt sozusagen eigentlich jeder, der mal in Italien war oder irgendwie sich mit italienischer Geschichte beschäftigt hat. Dann könnte man einen Komplex der Gesetze mal herausgreifen, Konstitution von Melfi. Das ist eine 1231 erlassene Gesetzessammlung für das Königreich Sizilien, das unglaublich weite Teile des menschlichen Lebens, des Zusammenlebens abdeckt.
Geben Sie mal ein Beispiel, bitte.
Na, da geht es zum Beispiel um die Regelung des Prozesswesens, um Strafen für Gotteslästerung und Ehebruch oder um Geldfälscher, das Zusammenspiel von Ärzten und Apothekern, die sollten nämlich nie zusammen agieren, ja, damit sie sozusagen keine Monopolstellung einnehmen, um legales oder illegales Waffentragen bis hin zu Strafen bei Vergewaltigung von Nonnen oder Dirnen. Also das ist sozusagen ein großer, breiter Bereich.
Und das ist heute noch gültig?
Nee, das nicht nur, aber es hat immerhin bis in die Zeiten von Napoleon gegolten. Das müssen sozusagen Gesetze erstmal hinkriegen, also auch die wir heute, in denen wir heute leben, dass man mehrere hundert Jahre Geltungskraft konstatieren kann.
Also wer heute noch auf den Spuren von Friedrich II. Wandeln möchte in Italien, der kann das sehr gut machen, sagt Professor Olaf Rader. Er ist Experte für Friedrich II., hat ein Buch publiziert, das heißt Friedrich II., der Sizilianer auf dem Kaiserthron. Herzlichen Dank, Herr Rader.
Herzlichen Dank an Sie, Frau Obach.
Matthias, der Lombardische Städtebund war ja letzten Endes gegen die Reichspolitik der Staufer erfolgreich. Welche Auswirkungen hatte das denn?
Naja, die Städte wollten nicht aus dem Reich austreten. Das hätte man sich ja auch denken können. Oder eine Art Gegenentwurf starten. Sie wollten lediglich ihren Handelsgeschäften nachgehen und sich selbst organisieren. Und logischerweise hörte der Bund mit dem Tod des letzten staufischen Kaisers Friedrich II. 1250 auf zu existieren. Aber so ein Erfolg und was anschließend in der Lombardei stattfand, hat ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein bei den Menschen in Oberitalien ausgelöst.
Was ist denn danach in der Lombardei passiert?
Naja, das war so eine Art Welthandelszentrum für Europa. Mailand und Venedig, das waren große Handelsplätze für Europa, aber auch eben für Fernost. Venedig war seit der Zeit Ottos I. zu einer Metropole gewachsen. Die Dogen regierten die Stadt und machten aus Venedig eine Großmacht. Ähnliches gilt für Mailand oder Florenz. Das Adelsgeschlecht der Sforza baute Mailand zu einer der führenden Städte aus während der Renaissancezeit. Und im Falle Florenz war es weniger der wirtschaftliche Erfolg als vielmehr der kulturelle Einfluss, der von dort ausging. Donatello, Botticelli, Michelangelo, Machiavelli, Leonardo da Vinci und Galileo Galilei. Namen der kulturgeschichtlichen Epoche der Renaissance aus Florenz.
Wir bleiben noch in den oberitalienischen Städten und lassen uns jetzt erklären, was an ihnen so besonders war und auch bis heute noch so besonders ist. Christoph Dartmann ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Hamburg. Hallo, Herr Dartmann.
Hallo.
Herr Dartmann, was ist denn das Besondere gewesen an diesen oberitalienischen Städten? Wie kam das denn, dass sich dort der lombardische Widerstand bei Friedrich I., also bei Barossa, schon entwickelte und dann fortsetzte bei seinem Enkel Friedrich II.?
Wir haben spätestens seit dem 12. Jahrhundert, also seit 1100, eine extrem dynamische Städtelandschaft. Also Städte, die sehr schnell wachsen, die sehr reich sind, die politisch und militärisch sehr viele Möglichkeiten haben, die extrem regelmäßig Krieg führen und auch beständig untereinander Krieg führen. Und mit Friedrich Barbarossa kommt dann eben noch eine weitere Partei dazu. Und die Städte verbünden sich teilweise gegen Friedrich Barbarossa, aber es ist vor allen Dingen die Feindschaft mit den benachbarten Städten, die diese Konflikte prägen. Also für eine Stadt wie Mailand geht es nicht um die Ablehnung des Kaisers, sondern die Mailänder sehen Friedrich Barbarossa als Alliierten von Pavia, von Cremona. Und der Widerstand richtet sich eben dagegen, dass Städte wie Mailand meinen, Barbarossa würde ungerecht zugunsten der Feinde der Stadt eingreifen.
Und das war dann bei seinem Enkel Friedrich II. Noch genauso?
Diese Struktur ändert sich die ganze Zeit nicht, dass normalerweise benachbarte Städte miteinander verfeindet sind und man deswegen in diesen Kriegen jeden Alliierten mit heranzieht, den man bekommen kann. Die staufischen Herrscher hatten nie die Möglichkeit, völlig selbstständig zu handeln, sondern sie brauchten immer militärische Unterstützung in der Region. Das heißt, sie mussten sich immer mit Städten verbünden und damit waren sie automatisch auch immer Partei in einer Region, die von Feindschaften geprägt war.
Waren denn diese oberitalienischen Städte tatsächlich so mächtig und so reich, dass sie dem Kaiser letzten Endes überlegen waren?
Der Kaiser kämpfte mit Truppen aus einigen Städten gegen Truppen aus anderen Städten. Aber das militärische Potenzial in der Region lag in erster Linie bei den Städten. Die Heere, die aus dem nordalpinen Bereich nach Italien zogen, waren dort, wo sie waren, in diesem Moment auch ein wichtiger Machtfaktor. Aber es war nicht so, dass die nordalpinen Ritterheere diesen städtischen Ritterheeren wesentlich überlegen gewesen wäre. Dafür muss man sich vielleicht auch klar machen, dass die Städte zwar bürgerschaftlich organisiert waren, dass aber gleichzeitig die städtische Elite aus Milites bestand, also aus Rittern, die Jahr für Jahr in den Krieg zogen. Das heißt, auch die städtischen Heere waren in diesem Sinne ritterliche Heere. Das macht man sich oft nicht klar, weil häufig die Städte eher mit Bürgerlichkeit oder so etwas verbunden werden. Aber was den Habitus, die Lebensform betrifft und was die Praxis betrifft, also Spezialisten zur Gewaltausübung zu sein, waren die städtischen Führungsschichten stark ritterlich, militärisch geprägt.
Wenn wir nochmal auf diesen lombardischen Städtebund jetzt tatsächlich gucken, welche Auswirkungen hatte der eigentlich auf das italienische Selbstbewusstsein oder auf das Nationalbewusstsein? Gab es überhaupt ein italienisches Nationalbewusstsein oder identifizierte man sich damals mehr tatsächlich wirklich nur mit der eigenen Stadt?
Die Loyalität galt der eigenen Stadt. Das wurde oft über die eigene Diözese und den Stadtheiligen verhandelt. Also Mailand war auch die Stadt des heiligen Ambrosius zum Beispiel. Und politischen Einheiten, die darüber hinaus eine Rolle spielten, waren die Königreiche, also zum Beispiel das sogenannte Italische Reich, das Nord- und Mittelitalien umfasst hat. Aber das Königreich Sizilien, das ja Heinrich VI. Und Friedrich II. Auch regiert haben, war etwas völlig anderes. Und das hatte mit Italien in dem Sinne nichts zu tun. Man hat zwei Generationen nach Friedrich II. Bei Dante mal so einige Passagen, in denen er auf Italien als geografischen Begriff eingeht. Die Geschichte des Lombardischen Bundes ist erst seit dem 19. Jahrhundert als nationaler Gegensatz verstanden worden. Vorher hätte man das gar nicht verstanden, weil es vorher überhaupt keinen italienischen Nationalstaat gegeben hat.
War denn der Städtebund, also da haben sich ja auch schon Städte sozusagen zusammengetan, ne? War das denn sozusagen ein Vorläufer der italienischen Einigungsbewegung dann im 18. und 19. Jahrhundert?
Also wenn ein Vorläufer, dann in dem Sinne, dass dieser Städtebund zugleich auch ein Bund unter Beteiligung von vielen Adligen war. Die italienische Nationalbewegung, die im 19. Jahrhundert wirklich wichtig wird, ist eben auch eine, die von den Eliten bürgerlich, städtisch, adlig geprägt ist. Und da haben wir eine gewisse ähnliche Trägerschicht. Aber dieses ganze Konzept Nation, der Versuch, die Menschen auf der Apenninenhalbinsel in einen Staat zusammenzuziehen, ist erst in der napoleonischen Zeit, also nach der Französischen Revolution, entstanden. Man kann das auch in ganz pragmatischen, handfesten Sachen festmachen. Menschen aus dem Piemont haben große Schwierigkeiten gehabt, Menschen zu verstehen, die in Sizilien oder in Neapel gelebt haben. Also es gab noch gar nicht die landesweit etablierte gemeinsame Sprache. Und selbst die Ernährung war extrem unterschiedlich. Norditaliener, die eher an tierische Fette wie Butter gewöhnt waren, hatten große Schwierigkeiten mit der stark auf Olivenöl basierenden Kost in Süditalien, was während der Einigungskriege zu einigen Schwierigkeiten in den Heeren geführt hat, weil die Soldaten schlicht und ergreifend Durchfall bekommen haben. Also das Italien, was wir heute kennen, ist das Italien des 19. bis 20. Jahrhunderts und das hat mit der Vormoderne relativ wenig zu tun.
Wie würden Sie denn das italienische Nationalbewusstsein heute beurteilen? Ist das Land zusammengewachsen, der Süden und der Norden?
Es ist weniger stark zusammengewachsen, als das für Deutschland gilt, trotz der Ost-West-Thematik in Deutschland. Aber Italien ist wesentlich stärker zusammengewachsen als im 19. Jahrhundert auf jeden Fall. Weil der Nationalstaat heute eigentlich die selbstverständliche Form ist, in der politische Institutionen organisiert werden. Allerdings haben wir eben im Zuge der Krise der ersten italienischen Republik ab etwa 1990 eine starke separatistische Bewegung, die sich dann eben auf den Lombardischen Bund bezogen hat. Das war unter Umberto Bossi die Lega Lombarda oder Lega Nord, die versucht hat, an die mittelalterliche Tradition anzuknüpfen und versucht hat, eine unabhängige Provinz Norditalien oder sogar einen unabhängigen Staat Padanien zu begründen, mit allerlei symbolischen Akten, mit einer eigenen Währung und so weiter. Aber die Lega Nord ist mittlerweile einfach eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei, die ein ähnliches Profil hat wie in Deutschland die AfD. Und das separatistische Programm spielt keine große Rolle mehr.
Also würden Sie sagen, dass Sie von der Idee abgekommen sind, dass sich das Land sozusagen teilt?
Es gibt nach wie vor eine große Skepsis gegenüber der Hauptstadt, gegenüber Rom. Mhm. Aber das Ziel wäre dann stärkerer Föderalismus. Italien ist ein sehr stark zentralisierter Staat und das Ziel wäre eine höhere Autonomie der verschiedenen Regionen.
Was soll damit erreicht werden?
Letztendlich ist es der Vorbehalt, dass angeblich Norditalien zahlt und das Geld in anderen Teilen Italiens verkonsumiert wird oder versickert. Das sind also letztendlich aktuelle politische Themen.
Ja.
Das Ganze funktioniert aber, nun muss man sich auch klar machen, weil die Nationalbewegung im 19. Jahrhundert in dieser mittelalterlichen Lega Lombarda das eigene Vorbild gesehen hat. Diese Zwischenstufe braucht man, um das alles zu verstehen. Der Hauptgegner der italienischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert war der Kaiser in Wien. Und der trug den Namen Imperatore Tedesco, der deutsche Kaiser. Und das ist derselbe Begriff, den man auch für Friedrich I. oder Friedrich II. Eingesetzt hätte. Populär verarbeitet finden Sie das in den Sissi-Filmen aus der frühen Nachkriegszeit mit den Szenen in der Meile in der Scala oder in Venedig auf dem Platz vor dem Markusdom. Dort wird eben die Geschichte verarbeitet, dass die Unabhängigkeitskriege Italiens wesentlich gegen das Habsburgerreich ausgefochten wurde. Und für diese Frontstellung hat man im 19. Jahrhundert dann sehr viel Geschichtsfolklore gemacht. Es gibt eine Verdi-Oper, die sich damit beschäftigt. Es gibt Statuen, es gibt Gemälde, die immer wieder die Geschichte erzählen, dass angeblich in den Kriegen gegen Friedrich Barbarossa und Friedrich II. Schon im 12. und 13. Jahrhundert die Italiener sich gegen die deutsche Fremdherrschaft gewehrt hätten. Und das ist im italienischen Geschichtsbewusstsein ganz stark verankert. Und die Lega Lombarda hat dann in den 1990er Jahren im Grunde das Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts noch einmal aufgegriffen und pflegt es auch bis heute.
Also würden Sie sagen, dass der Geist des Lombardischen Städtebundes sozusagen heute tatsächlich auch noch weiterlebt?
Für mich lebt nicht der Geist weiter, sondern das sind moderne Konstruktionen oder moderne Rezeptionsphänomene. Also man behauptet heute, man habe im Mittelalter schon dasselbe gewollt und muss dafür aber die mittelalterliche Geschichte entsprechend stilisieren, damit sie zu den heutigen politischen Bedarfen passt. Also ich meine, es ist nicht der Geist des Lombardenbundes, sondern wenn, dann ist das so ein Untoter, so ein Wiedergänger, der künstlich erweckt wird. die Menschen im 12., im 13. Jahrhundert mit all dem, was im 19. und 20. Jahrhundert aus ihnen gemacht worden ist, nichts anfangen können. Sie kannten keinen Nationalstaat, sondern es ist eine moderne, wenn Sie wollen, modernes Missverständnis oder eine moderne Fehlinterpretation. Und diese Fehlinterpretation braucht man, um zu behaupten, dass man heute in einer langen Tradition steht.
Christoph Dartmann war das, er ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Hamburg. Wir haben gesprochen über die Staufer und über den Lombardischen Städtebund und wie sich das bis heute weiterentwickelt hat. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Dartmann.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Matthias, der Lombardische Städtebund, das haben wir jetzt mehrfach gehört, hat sich erfolgreich gewehrt gegen die staufische Reichspolitik und hat in den folgenden Jahren und Jahrzehnten und auch Jahrhunderten eine erfolgreiche Politik betrieben mit Auswirkungen bis heute. Das haben wir ja auch gerade gehört.
Ja, das kann man wohl laut und deutlich sagen. Die Lombardei ist auch heute noch die erfolgreichste Region Italiens. Dort wird ein Fünftel des italienischen Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet. Und wenn man sich nur die Lombardei betrachtet, dann werden dort 481 Milliarden Euro erwirtschaftet. 2023 war das die 10. größte Wirtschaft innerhalb der Europäischen Union, direkt hinter Irland und vor Österreich, Dänemark und Finnland. Oder gar doppelt so viel wie Griechenland. Und darauf reitet die Lega Nord, die rechte politische Partei, seit Jahren herum. Sie propagierte lange Zeit die Abtrennung des Nordens vom Süden Italiens, damit der Norden nicht immer weiter den ärmeren Süden des Landes subventionieren müsse. Also der Lombardische Städtebund, der wirkt im Prinzip jedenfalls bis in unsere Tage.
Ja, und am Ende dieser Folge erneuere ich nochmal meinen Tipp vom Beginn der Folge. Es lohnt sich eine Reise in eine oder mehrere dieser wunderschönen norditalienischen Städte. Das war eine Stunde History über die Erneuerung des Lombardenbundes vor 800 Jahren. In der nächsten Sendung, da geht es um die Hochzeit Karls des V. mit Isabella von Portugal 1526 und den Beginn des Reichs, in dem die Sonne niemals untergeht. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war. Und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte, also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch sein Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was. Der will mit mir ins Bett. Der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein 5-teiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.